Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist der Netzpolitik.org Podcast und wir haben heute einen Gast und der heißt Marcel Dicko und wird sich erstmal kurz vorstellen. Wir haben ein bestimmtes Thema, über das wir reden wollen und da ist noch ein Experte drin und der wird uns erstmal sagen, sozusagen, was er macht und wo er arbeitet.
Genau, mein Name ist Marcel Dicko, ich arbeite für die Stiftung Wissenschaft und Politik, leite hier die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und bin Physiker und deswegen hier in der Stiftung zuständig für alle Themen, die irgendwie mit Technologie und Sicherheit zu tun haben.
Und wie lange schon?
Seit 2009, also seit gut 8 Jahren.
Wir sind hier zu einem besonderen Anlass im Prinzip zusammengekommen, nämlich weil vor ein paar Tagen in Genf ein Treffen einer Arbeitsgruppe war, die bei der UNO angesiedelt ist und die sich mit speziellen Waffensystemen beschäftigt hat. Und darüber wollen wir reden, denn Sie sind sozusagen Teil dieser Arbeitsgruppe und waren auch dort in Genf, nicht wahr?
Ja, genau. Wir reden über die UN-Waffenkonvention, die CCW heißt die. Und die hat einen speziellen Prozess, der kümmert sich um Killerroboter, wie man im Volkssprech sozusagen sagt. Wir sagen letale autonome Waffensysteme dazu und kürzen das mit LAWS ab für Lethal Autonomous Weapon Systems. Und da hat sich zum ersten Mal eine Gruppe getroffen von Regierungsexperten und die hat diskutiert, ob man diese Systeme zukünftig regulieren soll oder nicht.
Na, damit haben wir erstmal die Arbeitsgruppe umrissen und was sie tun soll. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen, wie der Prozess entstanden ist, dass diese Arbeitsgruppe überhaupt ins Leben gerufen wurde. Sie haben selber eben schon den Begriff Killer Robots benutzt und erklärt, dass das natürlich nicht sozusagen der rechtliche Terminus ist, aber es gibt ja doch in der Zivilgesellschaft einfach eine gewisse Bewegung, die sich ja schon vor Jahren gegründet hat. Und vielleicht sagen Sie uns, ob dieser gewisse Protest oder diese Campaigning in der Zivilgesellschaft auch diesen Prozess ausgelöst hat.
Genau, die Kampagne Campaign to Stop Killer Robots ist ein Teil des Prozesses tatsächlich. Entstanden ist das dadurch, dass unter Menschenrechtsgesichtspunkten die gezielten Tötungen mit Drohnen untersucht wurden, die ja in der Öffentlichkeit sehr stark Widerhall gefunden haben, die ein wesentlicher Teil des Antiterrorkampfs der Amerikaner sind. Und dazu hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, genauer gesagt der Berichterstatter, Herr Heinz, einen Bericht geschrieben. Und in diesem Bericht taucht relativ prominent auf das Thema der autonomen Waffensysteme. Die Drohnen, über die wir bei den gezielten Tötungen sprechen, sind ja ferngesteuert, aber die nächste Generation oder die folgende Generation nennen, werden wahrscheinlich autonom sein oder auf jeden Fall sehr viel stärker automatisiert. Und so ist das Thema in diesen Bericht gekommen.
Also Sie hatten eben schon gesagt, ein Punkt war der Drohnenbericht und auch die öffentliche Diskussion über die Drohnen. Aber wie ist sozusagen der Übersprung zu anderen autonomen Waffensystemen?
Ja, im Grunde genommen zufällig. Also es gab dann die Kampagne von diversen Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch, Amnesty, die sich zusammengeschlossen haben und diese Campaign to Stop Killer Robots gegründet haben. Und dann sind zwei Dinge passiert. Erstens, man hat danach gesucht, wo könnte ein geeignetes Forum sein. Und zweitens, in einem dieser geeigneten Foren, nämlich in dieser UN-Waffenkonvention, hat sich Frankreich, genau gesagt der französische Botschafter in Genf, bereit erklärt, dazu ein erstes Treffen, ein informelles Expertentreffen zu organisieren. Und aufgrund dieses persönlichen Engagements und weil das Thema in der Öffentlichkeit war und weil es offensichtlich ist, dass das eine neue Qualität, auf jeden Fall ein neuer Typ von Waffensystem ist, über das man sich unterhalten sollte, ist das ganze Thema bei der CCW, also bei der UN-Waffenkonvention, gelandet. Und da ist es dann in 3 Jahren, 3 aufeinanderfolgenden Jahren immer wieder mit Experten besprochen worden. Und der große Schritt von 2016 zu 2017 ist, dass es jetzt eben diesen formalen Charakter von Konsultation von Regierungsexperten hat. Und das ist diese Governmental Group of Experts, hat sich jetzt vor 2 Wochen, 13. November, das erste Mal getroffen.
5 Tage lang, nicht wahr?
5 Tage lang für eine Woche. So viel kann man schon sagen, mit nicht besonders großem Ergebnis.
Das heißt, Sie würden nach diesen ersten Beratungen sagen, einen richtigen Schritt weiter ist man da noch nicht gekommen.
Genau, es waren auch nicht wirklich Beratungen in dem Sinne, dass sich die Staaten wirklich ausgetauscht haben und versucht haben, einen Kompromiss zu finden, sondern das war wieder einmal, wie in den vergangenen Jahren auch schon, mehr eine Art Expertenanhörung. Mhm. Die würde dann am Ende einen Bericht schreiben, das ist auch erfolgt, aber dieser Bericht ist sozusagen nicht besonders ambitioniert, sagt im Wesentlichen, dass die Unterredungen, die Debatten nächstes Jahr 2018 fortgesetzt werden sollen, gibt aber keinerlei inhaltliche Leitlinie, wie diese Debatten aussehen könnten oder wohin sie gehen sollten.
Also ein gänzlich offenes Ergebnis, wenn man so will, ja.
Ja, genau. Wir hatten uns natürlich alle erhofft, dass da ein bisschen mehr bei rauskommt. Das ist ja da sitzen ja Diplomaten zusammen und Militärs. Also die UN-Waffenkonvention ist etwas, es ist eine Konvention, die nicht sozusagen den Krieg verbieten will oder Gewalteinsatz verdammt, sondern da wird der Krieg verregelt. Da werden Regeln gefunden, wie sich Militärs zu verhalten haben, welche Waffentypen sie wie einsetzen dürfen. Also sozusagen kein Abrüstungsforum, ja, im klassischen Sinn. Das muss man einfach wissen. Und die Idee dabei ist halt einfach Regeln zu finden, wie dieses, also wie dieser Typ von Waffensystemen, eben zum ersten Mal Systeme, die ohne den Menschen funktionieren.
Na, wir kommen vielleicht mal zu einer ganz konkreten Definition. Sie haben angesprochen, die Abkürzung ist LAWS für Lethal Autonomous Weapon Systems, also letal im Sinne von, sie sind tödlich und sie sind autonom. An welcher Definition orientiert man sich und warum?
Ja, das ist genau der Streitpunkt. Der erste und vielleicht auch der wichtigste, es gibt keine Definition. Nur ganz wenige Staaten haben überhaupt nationale Definitionen, genau gesagt drei. Die USA, die Niederlande und Großbritannien. Und wie, also um was es da genau geht, der sozusagen der Verhandlungsgegenstand, ist eben unklar.
Und auch umstritten?
Und hoch umstritten. Und die Bruchlinie geht im Prinzip in die Richtung, dass die einen sagen, wir wollen auf jeden Fall alle existierenden Systeme nicht verbieten oder regulieren. Und viele würden dann sagen, auch noch die sozusagen vor unserer Haustür stehen, sondern nur die sehr entfernten Systeme. Und andere dann wiederum sagen, nee, es geht schon um die aktuellen Waffensysteme, also wenigstens um die jetzt gerade entwickelt werden. Mhm. Und die Amerikaner haben, finde ich, eine sehr eingängige und auch verständliche Definition. Die sagen, das sind Waffensysteme, die, wenn sie einmal eingeschaltet sind, die Ziele automatisch, also autonom, ohne Einwirkung des Menschen, auswählen und dann auch bekämpfen. Die große Frage ist eben, wie ist die Einwirkung des Menschen? Und wie genau beschreibt man diese beiden Komponenten, Zielauswahl und Zielbekämpfung? In der Sprache, die da in der CCW gesprochen wird, nennt man das die kritischen Funktionen, weil natürlich ein Waffensystem noch ganz viel andere Funktionen machen kann. Es kann vielleicht autonom navigieren, es hat sozusagen ein Lagebewusstsein, es kann kommunizieren und so weiter. All das kann natürlich auch autonom geschehen.
Sensordaten, die verarbeitet werden.
Genau, aber sozusagen die kritischen Funktionen sind die, wo es um die Zielauswahl und den Waffeneinsatz geht. Und das ist wichtig, weil es in der CCW um humanitäres Völkerrecht geht. Also
letztlich um den Menschen und wie man ihn behandelt.
Genau, und vor allen Dingen, wie man ihn schützt. Also natürlich ist der Mensch im Krieg ein legitimes Ziel, wenn er ein Kämpfer ist, wenn er ein Kombatant ist, also ein Militär, und unter bestimmten Voraussetzungen. Und genau diese Voraussetzungen muss natürlich ein Mensch, ein Kommandeur einer Einheit oder eines Waffensystems einschätzen können. Und die neue Qualität dieser Systeme ist, dass diese Einschätzung möglicherweise durch die Maschine gemacht werden kann und nicht allein durch den Menschen. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Konzept, weil die Maschinen wahrscheinlich, würde ich sagen, gar nicht in der Lage sind, solche menschlichen Einschätzungen, solche menschlichen Konzepte irgendwie umzusetzen, weil die natürlich nicht verstehen, um was es geht.
Das ist natürlich ein anderes Weltbild, was man einem Computer mitgeben würde und was ein menschlicher Soldat hätte. Ich versuche nochmal die Abgrenzung. Also wenn Sie, die sind ja relativ bekannt, in ein Drohensystem haben, dann hat man halt einen Mensch, der irgendwo sozusagen den Befehl gibt. Und technisch könnte man natürlich aber eigentlich auf diesen Menschen verzichten, das wird aber derzeit nicht getan, zumindest nicht, dass wir davon wüssten.
Genau.
Und so grenzt man sie sozusagen ab von vollständig autonomen Systemen, dennoch gibt es ja solche. Also etwa Waffenabwehrsysteme, die schon lange montiert sind, die etwa heranrasende Raketen abwehren können, wo der Mensch auch zu langsam wäre für. Wie ist da die Abgrenzung? Also wo ist da sozusagen der Streitpunkt? Sie haben ja erwähnt, dass die Definition eben schwierig ist.
Genau, also viele Staaten beziehen sich dann darauf, die einen Systeme, zum Beispiel diese Defensivsysteme, automatisiert oder hochautomatisiert zu nennen und würden wahrscheinlich damit meinen, dass das Systeme sind, die sehr einfachen Logiken folgen. Wenn da ein Projektil heranfliegt, dann schaut man sich die Geschwindigkeit an, schaut man sich die Richtung an und dann gibt es vielleicht noch sowas wie eine Freund-Feind-Kennung, also eine automatisierte Freund-Feind-Kennung und dann gibt es einen Angriff auf dieses Projektil oder nicht.
Also ohne, dass ein Mensch dabei eingreift, nicht wahr?
Genau, ohne, dass ein Mensch dabei eingreift. Aber die Parameter des Ganzen, also des Systems, auch die Umwelt, in der dieses System agiert, sind so einfach gestrickt. Also im Luftraum zum Beispiel keine Hindernisse, ist vielleicht militärisches Sperrgebiet oder eine Konfliktzone, keine Zivilisten und so weiter, dass dieses System im Grunde genommen zwar komplex ist, aber nach einfachen Regeln folgt, ja, oder arbeitet. Und das würde man oder würden viele als automatisiert oder hochautomatisiert bezeichnen, während autonom eben ein System ist, das sehr viel kompliziertere Entscheidungen trifft.
Muss es sich auch selbst bewegen können?
Nicht notwendigerweise. Also es muss natürlich irgendwie mit seiner Umwelt interagieren können, aber der Waffeneinsatz ist auch eine Interaktion mit seiner Umwelt. Es muss sich nicht bewegen können, aber natürlich ist Autonomie durchaus ein Enabler sozusagen, um sich in einer komplexen Umwelt bewegen zu können. Also vieles kann man eben nicht per Fernsteuerung machen, aus den unterschiedlichsten Gründen, auch technischer Natur. Und da ist es natürlich gut, wenn das System zum Beispiel bestimmte Dinge von sich aus kann, also zum Beispiel navigieren, sich bewegen, Hindernissen ausweichen und so weiter.
Jetzt haben wir so als Vergleich diese Drohnen genommen. Das ist ganz klar ein militärisches Produkt, zumindest derzeit. Oder man kann sich natürlich auch Kettenfahrzeuge vorstellen, die Waffensysteme montiert haben. Aber gab es, bevor das Treffen in Genf losging, ja auch diesen sehr viral gegangenen Videoclip. Und auf diesem Videoclip, den wir natürlich auch später verlinken, sieht man ja sehr viel kleinere Systeme, die man gar nicht unbedingt mit militärischen Systemen assoziieren würde, sondern die sich vor allen Dingen durch ja sehr billige Produktionsweise und sehr große Beweglichkeit auszeichnen, aber die auch teilweise in dem Film mit einer gewissen Schwarmintelligenz gezeigt werden. Wir wissen natürlich, dass militärische Systeme existieren, die schwarmintelligent sind, das ist auch schon vorgeführt worden. Aber wie ändert sich die Diskussion dadurch, dass diese Systeme, über die man heute spricht, billiger, kleiner sind und irgendwie auch nicht mehr beschränkt auf teure militärische Akteure?
Also für die Militärs dieser Welt ist das natürlich eine große Chance. Da entstehen Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Für die Regulierer macht es das nicht einfach, weil wir dann eben keine klare Trennung mehr haben zwischen klassischer militärischer Technologie und ziviler Technologie. Etwas, was wir aus dem Cyberbereich ohnehin kennen. Also es ist nicht ganz neu. Aber tatsächlich ist das eine große Herausforderung, weil das kann man definitorisch schwer fassen. Es steht natürlich vielen anderen dann zur Verfügung. Also wir können diese Quadrocopter natürlich im Laden kaufen oder im Internet bestellen. Die Technologie unterscheidet sich nicht großartig von der Technologie, die eine Streitkraft da einsetzen würde. Also das ist tatsächlich definitorisch nicht so einfach. Und wir sehen da ja eine neue Entwicklung, die wir aus der Militärtechnologie so noch nicht kennen. Was wir beobachten, ist, dass hier jetzt bei dieser Technologieentwicklung nicht mehr die klassischen Rüstungsfirmen die Treiber sind, sondern tatsächlich die zivilen Unternehmen. Und wenn wir dann in den Bereich der Software gucken, die ja natürlich eine große Rolle spielt für solche Waffensysteme, also wenn wir auf künstliche Intelligenz gucken, auf überhaupt datengetriebene Methoden, Big Data Analyse, maschinelles Lernen und so weiter, dann sehen wir, dass die ganzen Entwicklungen im zivilen Bereich stattfinden. Das heißt, wir haben es mit einer Technologie zu tun, die sich sehr schnell verbreitet, die von vielen Experten in vielen Ländern beherrscht wird, die Militärs sich jetzt zunutze machen wollen und von der wir im zivilen Bereich schon Schwierigkeiten haben, sie irgendwie einzugrenzen, wo gerade die Diskussionen darüber laufen, was wollen wir eigentlich Algorithmen überlassen und was nicht. Und das spiegelt sich jetzt im militärischen Bereich wieder.
Jetzt haben Sie am Anfang schon so ein bisschen erklärt, wie der Prozess überhaupt entstanden ist und dass es ein gewisser Sprung war zwischen 2016 und 2017, weil eben die Arbeitsgruppe eingesetzt wurde. Aber Sie haben eben auch gesagt, naja, so richtig zufriedenstellend ist das Ergebnis noch nicht. Also man hätte da keinen, also inhaltlich nicht wirklich großen Schritt gemacht. Nun wissen wir aus anderen Waffenarten, also vor allen Dingen diese Clusterwaffen oder Landminen, dass es einen anderen Weg gibt, außer diese UN-Konvention gemeinschaftlich zu ändern. Also nämlich, dass man nennt es Sidelining, also wenn man quasi einen anderen Weg geht. Würden Sie denken, dass es bei dieser Art Waffen wahrscheinlich ist, dass man über diese Arbeitsgruppen am Ende nicht zu einem Weg kommt, sondern sich vielleicht doch eher nur austauscht und am Ende wieder diese Sidelining probiert?
Also das ist nicht ausgeschlossen. In der Kampagne gibt es eine große Frustration darüber, wie langsam der Prozess ist, dass von Treffen zu Treffen, von Jahr zu Jahr immer wieder dieselben Dinge diskutiert werden und es politisch nicht vorangeht. Viele Staaten teilen diese Frustration, also vor allen Dingen die für eine Regulierung sind. Und die anderen, die sich dafür nicht erwärmen können, sind natürlich ganz froh, dass die Diskussionen in diesem Gremium relativ langsam verlaufen und keinen Fortschritt haben. Also das ist nicht ausgeschlossen. Was normalerweise passiert, ist, man braucht einen Staat oder eine Staatengruppe, die dieses Sidelining betreibt, die wirklich dann sagt, okay, wir gehen jetzt raus aus diesem UN-Diskussionsformat und machen ein eigenes Diskussionsformat auf. Und die große Frage ist, ziehen die großen Staaten, also die Interesse haben an dieser Technologie, ziehen die mit oder ziehen sie nicht mit? Und da sehen wir halt unterschiedliche Beispiele. Also beim Ächtungsvertrag für Nuklearwaffen sind die Nuklearwaffenstaaten eben nicht mitgezogen. Bei den Landminen war es so und so. Also da gab es welche, wie die Bundesrepublik zum Beispiel, die Landminen hat, die haben aber mitgemacht. Und andere, wie die USA, haben nicht mitgemacht. Und dann gab es aber auch Verträge, auch innerhalb der CCW selbst, also der Waffenkonvention, wo tatsächlich alle mitgemacht haben. Also als es in den 70er Jahren darum ging, Blendlaser zu verbieten, da haben tatsächlich alle mitgemacht.
Also Blendwaffen kann man heute als geächtet betrachten.
Genau, also nicht Laser an sich, sondern Laser, die dazu eingesetzt werden, Menschen zu blenden, sind da verboten und das beschreibt sehr gut die Funktionsweise dieser UN-Waffenkonvention. Es geht also nicht um ein Verbot von Technologie, sondern um das Verbot oder die Regulierung des Einsatzes einer bestimmten Technologie.
Sie haben es eben schon angesprochen, wenn man diesen Sidelining-Pfad nehmen würde, hat man in der Regel die großen Länder wie China, Russland, die USA nicht mit drin. So ist es bei Landminen, so ist es bei Clustermunition ja leider auch. Nun weiß ich, dass in den letzten Jahren ja immer darum ging, dass diese Staaten selber sagen, sie haben keine LAWS, also sie benutzen diese autonomen Waffensysteme noch nicht. Hat sich das geändert?
Also die Technik schreitet voran. Die Frage ist eben, wie definiert man es?
Nach Ihren eigenen Definitionen, die Sie erwähnt haben, ist ja eine Pentagon-Definition. Genau. Sagen Sie heute, die großen Militärnationen, nenne ich sie jetzt mal, dass sie selbst diese Waffenarten schon haben oder kaufen wollen?
Nein, es gibt keinen Staat, der sich sozusagen öffentlich dazu bekannt hat, diese Waffen anzustreben. Die Amerikaner sind mit ihrer eigenen Definition ein bisschen vorsichtig. Sie haben sie witzigerweise dieses Jahr überhaupt gar nicht benutzt. Also sie stellen auch fest, dass diese eigentlich gute Definition sie selbst inzwischen an den Rand der Definition treibt. Also dass sie selbst an Waffensystemen arbeiten, die diese Definition möglicherweise erfüllen könnten. Andere, wie zum Beispiel die Briten, setzen eine so hohe Definition an, also sie sagen dann ein System, das quasi menschliche Intuition hat und den Menschen in seinen Fähigkeiten mehr oder weniger vollständig abbildet, dass wir das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch nie erreichen können. Sozusagen nach der britischen Definition gibt es tatsächlich keine Lethal Autonomous Weapon Systems und es wird sie auch nicht geben. Und deswegen braucht man sie auch nicht zu regulieren. Das ist der Trick hinter dieser sehr weitgehenden britischen Definition. Die Chinesen haben sich dem ein Stück weit angeschlossen. Das löst aber natürlich nicht das Problem. Denn das Problem ist ja, haben wir Waffensysteme, wo der Mensch nur noch eingeschränkt oder gar keine Kontrolle mehr hat. Und sozusagen, wenn man sich mal von dieser definitorischen Frage löst und sagt, da haben wir Probleme, dann wäre ja der andere Ansatz, also sozusagen die beiden Seiten derselben Medaille, auf der einen Seite die Autonomie, auf der anderen Seite die menschliche Kontrolle. Wenn wir also die Autonomie nicht irgendwie geschickt definieren können, dann könnten wir aber definieren, wie groß oder in welcher Form die menschliche Kontrolle noch vorhanden sein muss. Und dieses Konzept haben die NGOs eingebracht und haben gesagt, wir wollen einfach sicherstellen, dass immer bedeutende menschliche Kontrolle vorhanden sein muss. Meaningful Human Control ist der Begriff, den sie da benutzt haben, der einfach besagt, die Systeme dürfen nicht so schnell sein und nicht so autonom sein, dass der Mensch nicht mehr versteht und auch nicht mehr eingreifen kann. Und da hat sich dann natürlich ein Streit entwickelt, was heißt eigentlich meaningful? Also wie bedeutend muss bedeutend sein? Und was heißt menschliche Kontrolle? Denn Es gibt viele Staaten, die sagen, na, wenn man im Vorfeld alle Unwägbarkeiten abgeprüft hat, dann ist das genug an menschlicher Kontrolle. Dann kann das System von dort aus alleine loslaufen. Und das verkennt natürlich im Grunde genommen eine typische Konfliktsituation, in der der Gegner es zum Beispiel darauf anlegt, die Parameter so zu verändern, dass man selbst überrascht ist. Also sozusagen die Frage der menschlichen Kontrolle ist im Mittelpunkt. Und es gibt die Idee, sozusagen das zum Teil des humanitären Völkerrechts zu machen. Also sozusagen es einfach als Norm zu setzen, es braucht immer menschliche Kontrolle. Das war natürlich klar bisher, weil es diese Systeme noch nicht gab. Aber jetzt stellt sich diese Frage.
Sie haben jetzt sozusagen immer angesetzt bei dieser Kontrolle, liegt ja auch an der Definition. Aber nun könnte man ja auch sagen, und sagen ja auch viele, es wird ganz sicher Formen von Waffensystemen geben, wo der Mensch einfach zu langsam wäre, die vor allem gegeneinander kämpfen. Wie kommt es, dass man nicht auch ansetzt beim Ziel? Also, dass man unterscheidet nach der Art, worauf geschossen wird. Also, ziele ich darauf ab, eine Maschine zu eliminieren, die mein Gegner hat, oder ziele ich auf Menschen? Und dann noch zu unterscheiden natürlich zwischen Kombattanten und Zivilisten. Aber warum setzen Sie sozusagen da an, wo die Kontrolle ist und nicht vielleicht auf die Zielparameter?
Also, das kann man natürlich machen. Das hat ein paar Nachteile. Also dass es dieses L in Liesl-Thomas Weapon Systems gibt, kommt natürlich daher, weil wir über humanitäres Völkerrecht reden. Also es geht hier um den Schutz des Menschen, deswegen geht es um letale Systeme. Das ist der eine Punkt. Man könnte natürlich sagen, solange diese Systeme nur auf Objekte zielen, ist das auch alles kein Problem. Die Schwierigkeit hierbei ist, bis auf ein paar Waffensysteme, die tatsächlich nur auf Objekte gerichtet werden können, ist ja nicht klar, ob in diesen Objekten zum Beispiel Menschen drin sind oder nicht. Also natürlich kann man mit einer Bombe ein Haus zerstören oder ein Gebäude zerstören. Aber ob da jemand drin ist oder nicht, ist eben genau die Frage, die ein Kommandeur einschätzen muss, bevor er diese Waffe einsetzt. Mhm. Also sozusagen, man kann den Menschen nicht aus der Gleichung eliminieren. Deswegen reden wir hier über humanitäres Völkerrecht. Auf der anderen Seite ist sozusagen das humanitäre Völkerrecht nur ein Teil der Problematik. Die andere Problematik ist natürlich, was machen diese Waffensysteme eigentlich mit dem Krieg, mit der Hemmschwelle zum Gewalteinsatz, also sozusagen der taktischen Hemmschwelle, aber auch mit der Hemmschwelle überhaupt in den Krieg zu ziehen, also mit der politischen Hemmschwelle. Sozusagen, da gibt es ganz viele sicherheitspolitische Argumente, also könnte das zu mehr Instabilität führen, können Krisen eskalieren dadurch, dass sich Maschinen gegenüberstehen und nicht Menschen. Also all das, sozusagen die Frage, wie verändert es die Natur des Krieges und ob es zum Krieg kommt, das ist sozusagen nicht eine Frage des humanitären Völkerrechts, sondern es ist eine sicherheitspolitische Frage. Und die findet tatsächlich in der Debatte in der CCW nicht so statt, weil sie eben diese Ausrichtung auf das humanitäre Völkerrecht hat.
Obwohl ja trotzdem die Mitglieder nicht alle Juristen sind, sondern tatsächlich divers. Sie sind ja teilweise eben aus dem Militär, aber die sind jetzt nicht alle Juristen.
Ein überwiegender Teil davon sind Juristen. Sozusagen, da schicken ja durchaus die Hauptstädte auch die Vertreter aus den Verteidigungsministerien hin, die dann wiederum aber auch meistens Juristen sind, weil auch die haben natürlich eine Rechtsabteilung. Aber tatsächlich, es sind nicht alles Juristen, es sind auch einfach aktive Militärs dabei, es sind natürlich Experten dabei und es ist die Zivilgesellschaft dabei. Das unterscheidet diesen Prozess sehr stark von anderen im Bereich der Vereinten Nationen, dass die Zivilgesellschaft hier nicht nur als Beobachter, sondern auch als Teilnehmer dabei ist. Also das ist auch der Grund, warum ich sozusagen in Genf dabei sein konnte, das beobachten konnte. Das gibt sozusagen der ganzen Sache natürlich auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und die Staaten werden durch die Zivilgesellschaft auch immer wieder daran erinnert, dass sie eine Verpflichtung haben, sich diesem Problem zu stellen.
Nun beschäftigen Sie sich ja schon länger mit dem Problem und Sie haben dazu veröffentlicht. Werden wir natürlich auch verlinken. Wir haben ja immer also eigentlich komplexe Vektoren, Sie haben die erwähnt. Wir haben die rechtliche Seite, die politische Seite. Wir haben natürlich auch den Kostenfaktor, wo in letzter Zeit relativ viel drüber gesprochen wird, einfach durch diese Quadrocopter und die billige Technik. Und dann haben wir sicherlich auch immer noch, was ich jetzt mal so strategische, militärstrategische Aspekte nennen würde. Aber Sie haben ja so einen gewissen Ansatz, dass Sie sagen, naja, wir müssen aber auch ein bisschen die Empirie reinholen. Also sich tatsächlich überlegen, wie messen wir Effizienz von solchen Waffensystemen oder auch Entscheidungen? Und Sie haben verschiedene Systeme auch verglichen und auch versucht, dafür eine Art Schema zu entwickeln. Vielleicht können Sie mal sagen, warum diese Empirie, es sind sehr große Waffensysteme, die Sie da teilweise betrachten, also etwa den Eurofighter, also Jäger 90 oder so. Warum haben Sie sich dafür entschieden, diese empirischen Daten reinzuholen und was würden Sie sich davon versprechen für so eine, ja, für so eine mögliche Regelung in der Zukunft?
Ja, also wir sind wie alle anderen an dem Punkt angelangt, dass wir festgestellt haben, dass es extrem schwierig ist, Autonomie zu definieren. Wie autonom ist ein System? Und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass sozusagen das Risiko von einem solchen System oder wenn man es von der anderen Seite betrachtet, der Gewinn eines solchen Systems nicht nur vom Grad der Autonomie abhängt, sondern auch sozusagen, wie militärisch fähig ist das System? Wie schnell kann es sich bewegen, fliegen? Reichweiten hat es, wie lange kann es im Einsatzgebiet bleiben und so weiter und so fort. Und wir haben dann versucht, so eine Art Matrix zu entwickeln, wo all diese Parameter eingehen und haben dann versucht, die einzelnen Parameter gegeneinander zu gewichten. Und wir haben das deswegen gemacht, nicht um zu einer Einschätzung zu kommen, wie gefährlich oder wenig gefährlich ist ein System, sondern einfach um Politikern ein Instrument an die Hand zu geben, um einfach mal zu gucken, wie verhalten sich unterschiedliche Parameter in so einer Gleichung? Einfach, damit man ein bisschen spielen kann. Deswegen haben wir es auch ein Einschätzungstool genannt. Es liefert keine Zahl, mit der man am Ende dann sozusagen einen Beweis antreten kann. Aber es gibt unter den gegebenen Parametern, zum Beispiel den Politikern, die Möglichkeit, relativ leicht auszurechnen, wie viel Gedanken sie sich vielleicht machen sollten oder ab welcher Schwelle sie sich Gedanken machen sollten, ob ein System sozusagen autonom genug ist, um unter diese Kategorie letale autonome Waffensysteme zu fallen. Und sozusagen, das ist kein perfektes Tool und wie gesagt, es löst auch keine Probleme, aber es soll den Politikern vor allen Dingen so ein Instrument an die Hand geben, so eine Einschätzung zu treffen. Mhm. Und wir haben da ganz unterschiedliche Sachen miteinander verglichen und wir haben auch ganz bewusst den Eurofighter als ein bemanntes System reingenommen, weil wir gesagt haben, oft spielt für ein Waffensystem gar nicht so groß die Rolle, ob der Mensch noch im Cockpit sitzt oder nicht, weil die ganzen Assistenzsysteme, die den Menschen unterstützen, schon so fortgeschritten sind, dass die Maschine eigentlich ganz viel alleine machen kann.
Also so ein Graubereich zwischen, hier entscheidet der Mensch noch, man kriegt aber so viel Input, den man sowieso nicht mehr selber verarbeiten könnte. Und der Graubereich wird ja wahrscheinlich, der wird uns ja begleiten in der Zukunft.
Ja, genau. Den sieht man natürlich im zivilen Leben genauso. Also die Autos werden auch sozusagen immer autonomer in dem Sinne, dass sie immer mehr Assistenzsysteme haben.
Aber sie schießen nicht.
Aber sie schießen nicht.
Das aber ist sie können natürlich auch jemand umbringen mit einem Auto, wenn sie einen Fehler machen als Programmierer oder als Hersteller.
Genau. Da gelten natürlich andere rechtliche Rahmenbedingungen dann. Aber also tatsächlich unterscheiden sich da die zivilen und die militärischen Systeme in den Fragen, die sie für uns aufwerfen, gar nicht so sehr. Ja, es geht immer darum, welche Beziehung hat Mensch und Maschine, wie ist der Mensch in der Lage, die Maschine zu kontrollieren, wie viel von seiner Entscheidungsfähigkeit will er abgeben, inwieweit verlässt man sich auf die Maschine. Diese Fragen tauchen im Zivilen wie im Militärischen natürlich auf.
Jetzt haben Sie so selber in dem einen Papier, was Sie darüber geschrieben haben, so ein bisschen die Positionen, die sich so, ich würde jetzt mal Kritiker und Befürworter, aber ich denke, da gibt es auch Graubereiche, man kann die sicherlich nicht so schwarz-weiß abgrenzen, aber die eine Seite sagt, naja, die Kritiker ignorieren zu stark die Vorteile, die solche Waffensysteme bringen können im Sinne von Leben retten, also dass man eben zum Beispiel keine Emotionen hat, keine Angst- und Stresssituationen, dass sie also quasi Luditen werden, so haben sie genannt. Und die andere Seite, die insbesondere dem Militär vorwirft und den Herstellern, dass sie dazu kurzfristig denken, dass man darüber nachdenken müsste, welche ethischen Dilemmata eigentlich langfristig entstehen und wie das Verhältnis zwischen Mensch und Maschinen ist und so diese Frage. Wo würden Sie sich selber sozusagen, jeder sitzt ja in dieser Arbeitsgruppe und hat auch eine eigene Meinung und bei Ihnen gründet sich das ja auch auf eine Menge Fachwissen. Wo würden Sie sich da selber positionieren in diesem Feld?
Also ich sehe die militärischen Vorteile, also größere Geschwindigkeit, vielleicht auch größere Präzision an der einen oder anderen Stelle. Man kann in derselben Zeit mehr Daten verarbeiten und vielleicht dadurch auch besseres Wissen erzeugen, sozusagen, also genaueres Wissen. Also diese Vorteile sehe ich durchaus, aber die Gefahr, die mir da zu sein scheint, ist doch, dass der Mensch die Kontrolle verliert über die Systeme, die er einsetzt. Und dass er zu viel aus der Hand gibt und dass er das eben möglicherweise gar nicht an die superintelligenten Systeme der ferneren Zukunft tut, sondern dass er das jetzt schon macht an Systeme, die eben nicht in der Lage sind, eine Situation einschätzen zu können und so zu agieren, wie der Mensch agieren würde. Von daher bin ich ein Skeptiker, wenn es darum geht, sozusagen Entscheidungen, vor allen Dingen, wenn sie über Leben und Tod sind, von anderen, von Menschen auf Maschinen zu delegieren. Ich glaube, dass der Mensch ist eben das einzige Wesen, der das Konzept Leben und Tod verstehen kann. Maschinen können das nicht und deswegen sollten sie auch nicht, und das ist sozusagen die ethische Form des Arguments, deswegen sollten sie auch nicht solche Entscheidungen treffen können, weil die Maschinen eben gar nicht die Konsequenzen ihrer Entscheidung verstehen können. Sozusagen, das ist das, was der Mensch und Maschine noch unterscheidet, und da sollten wir uns sehr bewusst sein, dass wir sozusagen diese Entscheidung tatsächlich auch beim Menschen belassen.
Ich denke, wir werden eine ähnliche Diskussion auch durchaus im Zivilen haben. Also eine Maschine kann am Ende keine Verantwortung übernehmen, das kann eben nur ein Mensch in gewisser Weise. Aber kennen Sie das Buch von Daniel Suarez, Kill Decision? Mhm. Muss ich vielleicht kurz beschreiben, für die, die es nicht kennen, verlinken wir dann auch. Dort gibt es so ein Szenario, wo autonome Waffensysteme, die in dieser, also in diesem fiktiven Szenario auch fliegen können und sich sozusagen in Drohnenschwärmen bewegen und natürlich auch sozusagen letale Wirkung haben. Und ich war daran erinnert, als man den Film sah, jetzt kurz vor dem Genfer Meeting. Jetzt forschen Sie da ja schon eine Weile zu. Sind Ihnen selber mal oder haben Sie schon mal vor einem Killer-Robot in irgendeiner Form gestanden? Also haben Sie auch mal diese technischen Systeme, die verschiedenen Arten, die es gibt, gesehen? Wie haben Sie da auch Kontakte mit den Herstellern? Trifft man dann auch mal diejenigen, die solche Systeme produzieren?
Nein, ich habe noch nicht vor einem solchen System gestanden. Es gibt sie ja auch noch nicht. Also zumindest sind sie noch nicht eingesetzt. Also ich habe mal aus der Entfernung ein Patriot-Abwehrraketensystem gesehen, das diesen automatischen Modus hat. Aber wie gesagt, das ist ein defensives System, was sehr einfachen Mechanismen folgt. Da würden wir wahrscheinlich eher von automatisiert oder hochautomatisiert sprechen und nicht von autonom. Aber natürlich trifft man auf solchen Konferenzen Wissenschaftler, die zum Beispiel an künstlicher Intelligenz forschen, die man auch dafür benutzen kann. In ihrer unterschiedlichen Ausprägung. Rede zum Beispiel mit deutschen Herstellern darüber, die sich gerade Gedanken machen, wo Autonomie in ihren zukünftigen Waffensystemen eine Rolle spielen könnte. Ich habe das Gefühl, dass da die deutschen Hersteller noch nicht so weit sind, wie vielleicht manche in den Vereinigten Staaten. Aber wie gesagt, das Spannende an diesen technologischen Entwicklungen ist, dass die Militärs, also genauer gesagt die Rüstungshersteller, hier eindeutig hinterherhinken hinter der zivilen Technologie.
Mittlerweile.
Ja. Mittlerweile. Sie haben sogar Schwierigkeiten, die entsprechenden Experten zu kriegen, weil die meisten von denen gehen aus unterschiedlichen Gründen lieber zu den Googles und Facebooks dieser Welt als zu den Lockheed Martins und Boeings. Also insofern ist das tatsächlich auch für die Hersteller eine Herausforderung. Und das merkt man auch. Aber viele dieser Entwicklungen passieren deswegen auch gerade eben nicht in den Labors der Hersteller, sondern in den Labors der Universitäten, der Institute. Und in den Vereinigten Staaten sind diese eben deutlich dichter dran am Pentagon und werden auch deutlich stärker mit Mitteln aus dem Pentagon oder aus der DARPA, also dieser Forschungsorganisation des Pentagons, bezahlt, als das in Europa der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz, auch in Deutschland zum Beispiel gibt es das Fraunhofer-Institut, die Fraunhofer-Institute, die an einigen Stellen auch an solchen Themen forschen, und dieses wird natürlich dann auch aus staatlichen Mitteln bezahlt.
Na, ich glaube, in Deutschland haben wir ja auch noch einige Universitäten, die haben Zivilklauseln, das war ja eine Zeit lang sehr gängig, eine zu haben, das hat sich ja so ein bisschen verändert. Ich sprach deshalb jetzt eben dieses Kill Decision Buch an, weil insbesondere diese beweglichen, fliegenden, schwarmintelligenten Objekte, jetzt nicht unbedingt, dass sie schießen, das Buch ist ja ein bisschen älter, aber die wurden ja in letzter Zeit vorgestellt. Ich denke, seit 2 Jahren oder so sieht man die häufiger, im militärischen Bereich wurden sie auch schon vorgestellt. Natürlich nicht bewaffnet, aber man weiß, dass diese Form der künstlichen Intelligenz, die auch größere, also hunderte bewegliche Objekte steuern kann, die auch gegenseitig aufeinander reagieren, dass die einfach existieren. Und wir haben jetzt viel über so Militärs gesprochen, und generell ist das Völkerrecht ja orientiert an zwischenstaatlichen Konflikten. Ja. Wie groß sehen Sie denn da so die Gefahr, dass man möglicherweise darüber spricht, vielleicht sogar irgendwann zu einem Ergebnis kommt oder einen anderen Prozess versucht, Teile dieser Waffen zu ächten? Wie groß sehen Sie da die Gefahr, dass andere Akteure, die gar nicht staatlich sind, diese Debatte vollständig überholen durch Handeln?
Ich glaube, das wird passieren. Ob das sozusagen ein großes Problem ist, das werden wir noch sehen. Also die Meinungen gehen ja auch weit auseinander, ob Terror ein Riesenproblem ist oder nicht. Wenn man die nackten Zahlen anschaut, wahrscheinlich nicht politisch gesehen, aber schon sehr. Aber also das werden wir sehen. Die Technologie ist da. Es ist überhaupt kein Problem, sozusagen sich bei Amazon oder irgendeinem anderen Online-Händler einen Quadrocopter zu kaufen und ihn sozusagen mit einer Sprengladung zu bewaffnen.
Na gut, die Sprengladung ist schon schwieriger zu bekommen als der Quadrocopter.
Das wollen wir hoffen. Das wollen wir hoffen. Aber also in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist es überhaupt kein Problem, eine Pistole oder ein Gewehr zu bekommen. Und es gibt Quadrocopter, die groß genug sind, eine Pistole zu tragen. Und sozusagen den Rest kann man sich dann denken. Also das gibt es und das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann sehen. Der IS hat solche kommerziellen Drohnen eingesetzt und mit Sprengladung ausgerüstet. Und das fällt natürlich unter keine Regel, weil diese Akteure eben keine regulären Kriegsteilnehmer sind und sich deswegen natürlich auch nicht an humanitäres Völkerrecht gebunden fühlen. Da sind das sozusagen dann die Verpflichtungen der Staaten, dafür zu sorgen, dass diese Akteure das nicht einsetzen, aber wir alle wissen, dass das quasi unmöglich ist. Hm. Also die große Idee, die dahinter steht, ist eben, wir schaffen eine Norm. Und die Norm ist auch dann stark, wenn sie von manchen gebrochen wird, solange eben genug andere sie aufrechterhalten und sie vor allen Dingen auch verteidigen, im Sinne von sagen, wir finden das richtig, dass wir solche Systeme ächten oder dass wir sie regulieren. Und
Übertretungen auch versuchen zu...
Und Übertretungen natürlich versuchen zu sanktionieren, soweit das geht. Also dann im Antiterrorkampf oder so sind das dann eben polizeiliche Maßnahmen. Oder die Staaten finden sich zusammen und versuchen gemeinsam dagegen vorzugehen. Also beim IS hat man das ja gesehen, wo es eine Koalition gab und wo es vorher schon sozusagen eine Resolution des Sicherheitsrats gab, die die Staaten auffordert, auf entsprechende Art und Weise mit Terrorismus umzugehen. Also das alles gibt es. Also man kann eine Norm schaffen, die im Grunde genommen sagt, behaltet die Kontrolle über eure Waffensysteme, übergebt den Systemen nicht die Kontrolle und nicht die Entscheidungsfindung über Leben und Tod. Das werden natürlich trotzdem einige missbrauchen, völlig klar. Aber ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, einfach diese Norm zu schaffen, weil dann die Staaten auch selbst einen Anreiz haben, das bei substaatlichen Akteuren eben zu unterbinden.
Ich wollte Sie zuletzt sagen, um auf den Anfang nochmal kurz zurückzukommen. Sie hatten erwähnt, der ganze Prozess ist in die Wege geleitet worden durch starke Initiativen von NGOs und vor allen Dingen durch Noah Charkey, der war sehr aktiv war. Und Sie haben sich selber positioniert, also wie Ihre eigene Haltung in diesem ganzen Argumentenraum ist. Und Sie sind ja quasi dann so ein bisschen ähnlich argumentativ wie auch die Mehrzahl der Bevölkerung. Also es gibt ja eine sehr klare Stellungnahme. Also die Deutschen gelten ja ohnehin immer nicht als besonders militärfreundlich, sondern gelten als Friedensinitiativen und Beschränkungen von Waffen sehr positiv gegenüber. Was würden Sie sich wünschen, was könnte sozusagen eine aktive Öffentlichkeit tun, um möglicherweise diesen Prozess zu beschleunigen? Also gibt es so, ich hatte schon erwähnt, ein Grund, warum wir auch reden, ist, weil eben doch relativ wenig darüber berichtet wurde, dass es diese Gruppe gibt, dass es überhaupt darüber Verhandlungen gibt, anders als zum Beispiel bei der Ächtung von Landminen, wo das aus meiner Sicht auch eine große Öffentlichkeit wird. Was würden Sie sich sozusagen wünschen, was eine aktivere Öffentlichkeit eigentlich tun könnte?
Ja, ich glaube gar nichts, gar nicht so sehr in Bezug auf die militärischen Systeme, aber die zivilen Systeme, die ja ähnliche Fragen aufwerfen, also die Frage des Kontrollverlusts, der Haftbarkeit, der Verantwortlichkeit und so, die werden uns ja in den nächsten Jahren sehr stark begegnen. Also spätestens wenn die ersten Autos autonom fahren, dann werden Unfälle passieren, an denen plötzlich dann die Maschinen beteiligt sind und nicht nur der Mensch und so weiter und so fort. Also wir werden uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, so oder so. Und ich würde mir wünschen, dass wir das jetzt schon tun, gerne auch einfach im zivilen Bereich, dass wir uns darüber im Klaren sind, was diese Technologie mit uns macht, mit unserem Alltagsleben und wo wir unsere Grenzen setzen. Also wo wir zum Beispiel nicht wollen, dass die Maschine eine Entscheidung trifft, sondern dass der Mensch eine Entscheidung trifft. Also das klassische Beispiel ist sozusagen, dass es da Systeme gibt, die einen Arzt bei einer Operation oder bei einer Diagnose unterstützen. Und dass wir nicht wollen, dass die Maschine die Diagnose trifft, sondern dass der Mensch das macht, dass der Mensch am Ende nochmal drüber schaut, seine eigene Einschätzung macht und das letzte Wort hat. Und sozusagen solche Prozesse, solche Verregelungen, wie wir mit der zivilen Technologie umgehen, die sollten wir uns bewusst machen und die würden wir dann wahrscheinlich auch in so oder ähnlicher Form auch auf die militärischen Systeme übertragen. Und da denke ich, sollten wir sozusagen so umgehen, wie wir das im zivilen Bereich machen. Also das heißt, was wir im zivilen Bereich nicht wollen, dass Maschinen über Menschenleben entscheiden und sei es nur bei Unfällen, ja, das wollen wir im militärischen Bereich eben auch nicht. Denn es läuft ja auf dasselbe hinaus sozusagen. Die Würde des Menschen ist verletzt, wenn eine Maschine, die das Konzept von Würde und Ethik nicht versteht, über Menschenleben entscheidet. Scheint für mich die rote Linie zu sein und die ich nicht überschreiten würde. Und sozusagen sich darüber Gedanken zu machen, das würde mir sehr sinnvoll erscheinen. Und ich glaube, dann würde der ganze Prozess um die Lethal Autonomous Weapon Systems, also um die militärischen Anwendungen, auch sehr viel schneller gehen, wenn wir im Zivilen uns mit dieser Technologie schon auseinandergesetzt haben.
Mhm. Tja, dann sind wir mit diesem Podcast quasi Teil davon, weil man kann sich zum einen informieren und sich, glaube ich, auch selber eine Meinung bilden. Und wir werden natürlich darüber schreiben, und wir hoffen, dass es viele runterladen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Auskünfte. Es ist ja eine relativ kleine Gruppe und Auskunft darüber zu bekommen, wie der Stand der Verhandlungen ist und wo so ein bisschen die Argumentationslinien liegen, halte ich für sehr wertvoll. Ich bedanke mich also und ich bedanke mich auch für die Hörer, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.